Onkologie Olé. Don Harald serviert onkologische Tapas aus Barcelona.
Hola aus Barcelona. Am vorletzten Tag, wir sind wieder live vor Ort und heute habe ich Matthias Schäffler von der Universität Köln, einen Pneumo-Onkologen bei mir, der beim NGM, beim Netzwerk Genomische Medizin, aktiv ist und was auch ein Paradebeispiel ist, wie sich so die Entwicklung beim Lungenkarzinom vorangetrieben ist. Matthias, wie sieht es aus? Wie war es bei deinen Anfängen und wie ist es jetzt hier auf dem Europäischen Krebskongress?
Ja, das sind krasse Unterschiede. Also da kann ich immer gerne einen Schwank aus der Jugend berichten. Als ich anfing, vor 17 Jahren, war es in der Tat so, dass Lungenkrebs eine ganz katastrophale Prognose hatte und auch wahnsinnig viel an Stigmatisierung zu erleiden hatte. Also meine allererste Aufgabe an der Uniklinik Köln war, dass ich Special Cases Lungenkrebs identifizieren sollte. Die Idee war, es gab damals so Gerüchte um eine EGFR-Mutation und man meinte, dass diese EGFR-Mutation womöglich einen prognostischen Wert hätte. Das hieße, wir würden gegebenenfalls Patienten mit einem besonders gutem Outcome mit Lungenkrebs dann testen, um zu gucken, ob wir die EGFR-Mutation finden. Und ich habe mich dann dran gemacht und habe so ein bisschen vor mich hingebrötschelt und gearbeitet und wusste aber letzten Endes nicht, was ich eigentlich suchen soll. Deswegen nochmal nachgefragt, was sind denn Special Cases? Und dann kam da relativ schnell so, ja, die besonders lange überleben. Okay, immer noch blutige Anfänger. Gedacht, wie kriege ich die identifiziert? Und nach ein paar Wochen der frustranten Arbeit dann nochmal hingegangen und gefragt, was heißt denn besonders lange überleben? Dann hieß es ja ein Jahr. Es war wirklich ein Jahr, 12 Monate Gesamtüberleben, absolut in Stein gemeißelt als die Hürde, die nicht zu überwinden ist beim Lungenkrebs. Ich habe dann 7 Patienten identifiziert von mehreren 100, die ich mir angeguckt hatte. Und das ist wirklich Stand der Dinge 2007 rum. Und dann kam ja relativ schnell die Sache mit EGFR, die Sache mit anderen Treibermutationen, bisschen später auch noch die Immuntherapie, die dann weniger zielgerichtet arbeitet, aber dafür noch mehr Patienten abholt und gut versorgen kann, sodass wir ja jetzt wirklich phänomenale Ergebnisse haben. Einerseits bei speziellen zielgerichteten Therapien, ALK sei da genannt, EGFR sowieso, und auch bei natürlich verschiedenen immuntherapeutischen Ansätzen. Und immuntherapeutisch ist vielleicht, um das schon vorwegzugreifen, falls die Frage nach den Highlights dieses Kongresses kommt, es ist nicht so ein Feuerwerk wie letztes Jahr in Madrid, aber wir haben trotzdem ein paar ganz spannende Studien hier gesehen, die unter anderem versuchen, noch besser zu identifizieren, welche Patienten im perioperativen Setting, also vor einer Operation, besonders gut von der Immuntherapie profitieren, beziehungsweise bei wem dann womöglich eine Therapie nach der Operation gar nicht mehr nötig ist.
Ja, also da sind wir wirklich weit vorangeschritten. Wir sehen jetzt auch beim Lungenkarzinom Langzeitüberleber. Und das ist wirklich fantastisch. Eigentlich ist es auch gar nicht so schlecht, dass es bei der Lunge dieses Jahr gar nicht so viel Neues gibt. Denn du bist so eine interessante Person, du bist so aktiv, du hast deine Badges, die an deinem hängen. Das ist auch sehr lang. Da sehe ich unter anderem ESMO-Komitee-Member. Wo bist du da Komitee-Member?
In der Lungenkrebs-Faculty, genau. Auch schon relativ lange. Ich weiß gar nicht, wie sich das Mandat immer automatisch verlängert. Ich bin auch in der Climate Change Task Force. Wir sind ja hier mit dem Zug angereist. Wir haben vor 5 Jahren, als der Kongress ebenfalls hier in Barcelona war, eine Initiative der schwedischen onkologischen Kollegen aufgegriffen. Die sagten, naja, als Zeichen gegen den Klimawandel fahren wir demonstrativ aus Uppsala oder aus Stockholm mit dem Zug nach Barcelona. Die haben mich netterweise aufgegabelt in Köln, sodass wir dann zusammengefahren sind und wir dann auch relativ viel Aufsehen damit erregen konnten. Wir wurden noch gesponsert von der schwedischen Tageszeitung, die uns dann das Mittagessen in Paris auch finanzieren konnte. Nein, und die ESMO hatte uns daraufhin als Climate Change Task Force ausgerufen, mit dem Ziel, dass wir in Zukunft noch mehr in Richtung Sustainable Anreisen und so machen, dass wir uns noch mehr dafür stark machen, dass weniger Leute mit dem Flugzeug kommen, mehr Leute wirklich einen Zug nehmen, einfach um die CO2 drastisch zu senken. Wir hatten dann als Aufgabe, den 2019er Barcelona-Kongress hinsichtlich der CO2-Ausstoßung zu analysieren und hatten da geguckt, wo man womöglich was einsparen kann. Und da war natürlich der mit Abstand größte Faktor das Fliegen, dass da sehr viele Kollegen hier mit dem Flieger hingekommen sind. Wir hatten dann 2020 den Kongress, der komplett durch Corona virtuell war oder digital war. Das heißt, wir hatten dann natürlich ein bisschen unfair den Komplettvergleich zwischen einem Kongress in Barcelona und einem Kongress, der komplett digital abläuft. Und da braucht man, glaube ich, nicht groß zu erzählen, hat man halt eine Reduktion von 99,99999 und so weiter Prozent, was CO2 ausgeht. wir versuchen seitdem jedes Jahr, wir waren letztes Jahr auch mit dem Zug in Madrid, wir würden nächstes Jahr nach Berlin mit dem Zug fahren.
Das schaffe ich denn auch.
Ja, gerne. Also genau, eines von diesen Klebchen hier an dem Namensschild ist auch Climate Friendly Esmo Traveler. Also das war so eine Sache unserer Climate Change Task Force, dass wir so einen kleinen Anreiz schaffen wollten für die Leute, die wirklich mit dem Zug kommen und das hier auch so einen kleinen Badge bekommen.
Das hat ja auch immer mit einem persönlichen Engagement zu tun und bei mir hat es letztlich dieses Jahr der Klinikalltag nicht zugelassen, dass ich mit dem Zug noch anreise, denn hätte ich hier einen Tag vielleicht verbringen können und dann hätte ich wieder zur Arbeit fahren müssen. Das klappt manchmal nicht im Alltag, aber du hast noch weitere, einen großen Baustein, den du neben der Klinik machst. Du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Was machst du da und was erklärst du da und für wen ist der?
Der ist in erster Linie für Patienten bzw. alle, die Interesse haben, an den modernen Krebstherapien up-to-date zu bleiben. Nennt sich Onco-Education. Hatten wir gegründet so 2000 rum. Also so ein bisschen missverständlich. Auf YouTube steht, dass er 2018 drauf ist. Da hatte ich die Idee dafür. Aber erst 2020 durch den Druck von Corona, Lockdown und so dazu übergegangen, das zu machen. Ursprünglich war der angedacht, dass wir Patienten vorweg vor Zweitmeinungsterminen schon mal was an die Hand geben können. Was ist zielgerichtete Therapie? Wie funktioniert die Immuntherapie? Was sagt die Mutation, die ich habe, genau aus? Also wie kann man die therapieren und so? Und das wurde erfreulicherweise super gut angenommen, sodass ich da mittlerweile auch eine Zweitmeinungssprechstunde in Köln habe, rein digital, von den Leuten, die mich über YouTube sozusagen kontaktieren. Das sind doch sehr, sehr viele. Und versuche wöchentlich was zu machen, was schwer ist, weil man ja auch noch ein bisschen nebenbei arbeitet und so, genau. Und meine Familie ja auch nicht so begeistert ist. Das heißt, ich muss es schon machen, wenn Frau und Kind schlafen und so. Aber das klappt einigermaßen gut. Genau, Themen, alles, was mit moderner oder zeitgenössischer Krebstherapie zu tun hat. Natürlich immer einen kleinen Fokus aufs Lungenkrebs. Aber wir versuchen natürlich auch, andere häufige Krebsarten damit abzugreifen.
Du hast es eben schon einmal erwähnt. Früher hatten wir eigentlich gar keine Langzeitüberleber beim Lungenkarzinom. Das haben wir jetzt auch. Und deshalb gibt es auch immer mehr Selbsthilfegruppen, die sich zusammenfinden. Da bist du auch in einer aktiv.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob der Begriff Selbsthilfegruppe so gerne immer gesehen wird, weil da natürlich sehr viel Tradition dranhängt und sehr viel ältere Erfahrungen mitgemacht werden. Aber wir haben die oder sind sehr eng im Austausch mit der Gruppe Zielgenau. Das ist ein eingetragener Verein für Patienten mit Lungenkrebs, die treibermutiert sind und zielgerichtet therapiert werden. Also ALK-positive Patienten, EGFR-mutierte Patienten, ROS1-positive Patienten. Und mit denen machen wir schon regelmäßig auch Webinare zusammen. Wir machen unter anderem einmal jährlich einen Konvent in Köln, dass dann wirklich 200, 300 Patienten, die zielgerichtet therapiert werden, auch überall zielgerichtet therapiert werden, also auch in Frankreich in der Alkove-Studie sind oder so, zu uns kommen und wir uns da austauschen, themenbedingt. Also dass dann neueste Entwicklungen in ALK diskutiert wird, neueste Entwicklungen in KRAS diskutiert wird und man da ein paar Stunden hat für den gegenseitigen Austausch.
Ja, das finde ich super. Und nächstes Jahr ist es ja auch, werde ich es wie gesagt auch zum ESMO nach Berlin schaffen. Eine Woche später ist der DGRO in Köln. Also es tummeln sich wieder ganz viele Kongresse. Und da bin ich mal gespannt, wie es in Zukunft weitergehen wird. Heute ist keine Presidential Session, sondern Eye of the Future. Und wenn du mal ein Eye of the Future beim Lungenkarzinom legst, was erwartest du da oder was siehst du da am Horizont?
Also was wir ja wirklich sehen, ist, dass die neueren Therapieformen wie die zielgerichtete Therapie und auch die Immuntherapie immer weitere Fortschritte machen. Also dass wir Daten zu ALK-positiven Patienten haben, die wir vor Jahren noch nicht gehabt hätten. Das gleiche bei der Immuntherapie, dass da zum Beispiel in San Diego ja auch eine Studie diskutiert wurde mit einem bispezifischen Antikörper. Also dass auf Basis der gängigen modernen Therapien schon wahnsinnige Fortschritte gemacht werden. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich noch wahnsinnig was in petto mit den ganzen mRNA-Vakzinen, die zusätzlich zu KT-Zellen beispielsweise gegeben werden. Gab es die ersten sehr erfolgreichen Studien im Glioblastom, es gab sehr erfolgreiche Studien beim letzten ESMO zu der Kombination aus KT-Zelle und Vakzinierung. Also ich glaube, da kommt noch richtig, richtig viel Positives auf uns zu.
Da freue ich mich denn schon mit dir bei den nächsten Kongressen zu diskutieren. Ich wünsche dir eine ganz angenehme Rückreise. Die Deutsche Bahn, was ist da verbesserungswürdig noch?
Ja, wir sind ja, muss man ja fairerweise sagen, gar nicht mit der Deutschen Bahn unterwegs. Wir haben ja die Strecke Paris-Köln ist Eurostar Und das Rest ist Rennen für die spanische Zuggesellschaft. Ich bin nicht so ein Feind der Deutschen Bahn, muss ich sagen. Ich fahre ja sehr, sehr, sehr viel Zug und habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt oder mich damit arrangiert, dass ich halt damit rechnen muss, dass auch ein Zug mal gar nicht fährt oder dass mal ein Zug 2 Stunden steht oder so. Klar, muss alles besser werden, muss pünktlicher werden, muss verlässlicher werden. Aber wir haben auch 2 Stunden Verzögerung jetzt von Paris nach Barcelona gehabt bei jemandem, was an den Strecken gemacht hatte. Also das kommt in den besten Familien vor.
Okay, dir denn eine gute Heimreise.
Vielen Dank.